Ja, guten Morgen auch von meiner Seite her. Heute Morgen im Gebetskreis haben wir versucht, uns zu erinnern, wann wir zuletzt hier waren. Und dann sagte jemand, ja, vor oder nach Corona-Zeit, neue Zeitrechnung. Ja, es war vor Corona. Ich erinnere mich nicht, dass wir eine Maske auf hatten. Also das ist schon eine ganze Zeit her. Ich mache mir zur Angewohnheit, dass ich mir aufschreibe, worüber ich wann gepredigt habe, in welcher Gemeinde. Da habe ich natürlich auch geguckt, hier in der Gemeinde, was mein Thema war. Und das Thema war, was ist ein Mensch wert? Einige aus dem jungen Erwachsenenbereich, die hatten hier Einleitung gemacht, total kreativ. Das habe ich gleich geklaut nachher dafür. Das war echt gut, die Gedanken, die sich gemacht haben. Und ja, da habe ich mir gedacht, da könnte ich eigentlich ein Stück weit Fortsetzung machen heute Morgen und habe mein Thema genannt, du bist wertvoll. Also keine Frage, was ist der Mensch wert, sondern eine Zusage, du bist wertvoll. Auch wenn andere dich als einen Nobody betrachten, dann bist und bleibst du wertvoll für Gott. Das ist ganz wichtig. Paulus sagt im Korintherbrief, er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird. Das hat Gott erwählt. Wenn du die Bibel liest, verschiedene Bereiche, ich denke, das ist ein Geheimnis in der Bibel, eine Art roter Faden, der sich durch die Bibel durchzieht, wo es darum geht, was Gott auf dem Herzen liegt. Und dass Gott ein Herz hat für Verachtete, ein Herz für die Schwachen. Und oftmals kommt das in unseren Freikirchen zu kurz. Claudia und ich sind in der Landeskirche aufgewachsen mit Taufe, Konfirmation und so weiter. Und ja, da wird das ganz oft betont. Und ich denke, man kann manchmal voneinander lernen in manchen Bereichen. Jeder hinkt manchmal theologisch ein bisschen in den Schwerpunkten in bestimmten Bereichen, aber da kann man bestimmt eine ganze Menge lernen. Das ist, was für die Bibel ganz wichtig ist, Gottes Herz für den Schwachen, für den Unterdrückten. Vielleicht liegt es daran, dass wir in vielen unserer Freikirchen mehr Mittelschicht haben. Das ist bei uns in Darmstadt jedenfalls so. Masse Akademiker, viele Leute mit eben einem Doktortitel und anderen Dingen, Darmstadt, Ingenieurstadt, Ingenieure und so weiter. Vielleicht hat es ein Stück weit damit zu tun, dass wir so einen Aspekt ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Gott hat jedenfalls ein Faible für Nobodies, Gott hat ein Faible für Loser. Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich, dass Gott einen Totschläger wie Mose gebraucht hat, um sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten zu führen. Der Hirte und jüngste Sohn, Josef, wurde in einer außergewöhnlichen Hungersnot von Gott gebraucht, um sein Volk zu retten und nicht nur sein Volk, sondern auch die damalige Großmacht Ägypten, um für sie ein Segen zu sein. Er wurde zu einem Staatsmann und zu einem Retter dieser Leute. David war militärisch völlig ungebildet. Er war ein Hirte, ebenso am Anfang. Und Gott hat ihn zum größten Heerführer Israels gemacht. Das wird bis zum heutigen Tag anerkannt. Und so hat Gott ihn dafür benutzt, auch dass er später König werden konnte, seines Volkes Israel. Ich denke an Samuel, ein stiller junger Mann. Er gehörte nicht zum Establishment der Leviten, die überall so vertreten waren und assoziiert wurden, quasi mit der Leitung der religiösen Führung. Ein stiller Mensch, aber Gott erwählte ihn und machte ihn zum größten Priester Israels. Ich denke auch an andere Zeiten. Ich denke an Mutter Teresa. Sie wurde mit 18 Ordensschwester und weihte ihr Leben quasi der Betreuung von Obdachlosen, von Armen, von Sterbenden. Und für dieses Engagement bekam sie später den Friedensnobelpreis. Ich denke, sie konnte sich später diplomatisch gut bewegen, aber am Anfang war da ein stilles Mädchen, was quasi irgendwo hinging in die Vergessenheit. Sie kam aus einem armen Land und das war ihr Weg. Und ich denke, Gott hat das daraus gemacht. Ich denke an Esther, auch ein einfaches Mädchen, das Gott dafür benutzte, zur Frau des Königs in Persien zu werden. Und was sie damals noch nicht wissen konnte, war, dass sie damit ihr eigenes Volk rettete und ein Segen für diese Großmacht Persien war. Letzten Endes denke ich auch an Maria. Auch ein einfaches Mädchen, stilles Mädchen, keiner davon gehört. Und Gott hatte sich ja entschieden, dass er sie zur Mutter seines Sohnes werden lassen wollte. Keine bekannte Persönlichkeit, ein einfaches Mädchen, das einfach nur Gottes Willen tun wollte, trotz vieler, vieler Widerstände. In dem Zusammenhang muss abschließend Jesus erwähnt werden, weil das ein Beispiel dafür ist, was Gott hier unterstreichen möchte. Jesus wurde in einem Stall geboren, in einfachsten Verhältnissen wuchs er auf. Er lebte nicht, um bekannt zu werden. Ja, man könnte sogar sagen, er vermied die Öffentlichkeit. Und er verbot sogar teilweise, dass man bestimmte Wunder sagte oder an andere weitergab. Konnte man eine Menge zu sagen, aber er lebte wie ein Diener. Sein Wille war, Gott gehorsam zu sein. Und deshalb erhöhte Gott ihn. Und deshalb sitzt er heute zur Rechten des Vaters. Wenn man hineinschaut, was zeichnet alle diese Nobodies aus? Eine Sache zeichnet sie ganz besonders aus. Sie waren bereit, Gottes Willen zu tun. Egal, wo sie herkamen, egal, was ihr Hintergrund war, sie alle mussten bereit sein, seinen Willen zu tun. Und das ging in einer Weise, dass Gottes Führung für ihr Leben so aussah, dass es mit unglaublichen Herausforderungen verbunden war. Trotzdem waren sie bereit, diesen Weg zu gehen. Sie wollten sich von Gott gebrauchen lassen. Ich möchte mal ein Quiz machen mit euch. Ihr dürft die Antworten einfach nur reinrufen. Und ich möchte mal ein paar Fragen stellen. Die erste wäre, wer hat Martin Luther Theologie gelehrt und hat ihn auch ermutigt, das Neue Testament zu übersetzen? Welcher Name fällt euch da ein? Einfach mal versuchen. Ich muss euch sagen, ich hätte nicht alle Antworten gewusst. Ja? Also keine Scheu. Das war, wenn ich euch den Namen sage, werden einige bestimmt sagen, ach ja, stimmt, Melanchthon war das, dem auch in anderen Dingen sehr geholfen hat, dass die Reformation in Gang kommen konnte. Vielleicht der größte frühere deutsche Liederdichter war Paul Gerhardt. Weiß jemand, wer ihm geholfen hat, seine Lieder zu verbreiten, dass er überhaupt diesen Ruf am Schluss bekam? Weiß jemand den Namen? Weiß wahrscheinlich nur ein Kirchenmusiker. Das war Johann Krüger. Okay. Wer hat den Apostel Paulus ermutigt? Ja, jetzt kommt was Biblisches. Wer hat den Apostel Paulus ermutigt, als er im Gefängnis saß, in einem römischen Gefängnis, den Brief an Timotheus zu schreiben? Ich sage euch, es ist ein schwieriger Name. Steht aber in der Bibel. Das war Onesiphorus. Werdet ihr bestimmt nie wieder vergessen. Aber vielleicht fällt euch da was zu ein. Es gibt einen, wahrscheinlich den größten archäologischen Fund, der jemals gemacht wurde, nämlich fast eine komplette Jesaja-Rolle am Toten Meer. Wer hat dazu beigetragen, dass diese Schriftrollen entdeckt werden konnten? Das waren Hirten, genau, Hirtenjungen, die da unterwegs waren und dann fiel ein Stein wahrscheinlich und dann klirrte es und dann war ein Tonkuch kaputt und dadurch wurden diese Schriftrollen letzten Endes entdeckt. Ja, sehr gut. Es kommen noch drei Fragen. Wie heißt die Frau des China-Missionars Hudson Taylor? Frau Taylor gilt nicht. Also mit Mädchennamen meine ich. Manche haben in der damaligen Zeit noch behalten. Vielleicht die Fragen an die, die gerne Biografien lesen. Maria Dyer ist ihr Name. Vielleicht was Leichtes. Wer waren die Eltern des Propheten Daniel? Das weiß keiner. Könnt ihr also auch nicht wissen. Oder wer waren die Eltern des Apostel Paulus? Das weiß auch keiner. Vielleicht habt ihr euch gedacht, wen interessiert das schon? Was soll das eigentlich? So ein blöder Test, blöder Quiz eigentlich. Das können andere im Fernsehen viel besser. Und eins ist aber sicher. Wenn diese Nobodies, diese unbekannten Menschen nicht da gewesen wären, hätten wir heute einen ganz großen Teil der Kirchengeschichte überhaupt nicht. Oder der Musikgeschichte nicht. Das würde ihn nicht geben. Gott hätte das Leben von Millionen von Menschen nicht berühren können. Es waren Nobodies, die Gott gebrauchen konnte. Der Goldpreis ist heute sehr hoch. Das war nicht immer so. Vielleicht gibt es einige von euch, die irgendwo so ein paar Goldmünzen liegen haben, irgendwo in einem Safe. Das ist ein ganz guter Deal, weil das ist eben sehr teuer in diesen Tagen. Aber da das nicht immer so war, bedeutet das, auch so ein Metall kann seinen Wert verlieren. Für Gott bist du wertvoller. Du verlierst nämlich deinen Wert bei Gott niemals. Der war immer sehr hoch und wird immer hoch bleiben. Das ist wunderbar, weil du sein Kind bist. Für Gott bist du wertvoll. So wertvoll, dass Jesus einen grausamen Tod bereit war, für dich zu sterben. Wir erinnern uns oft beim Abendmahl daran. Oder ich muss mir das immer wieder vor Augen führen, was das bedeutet hat für Jesus, für mich zu sterben, diesen Tod zu sterben, damit du erlöst wirst. Sein einziger Beweggrund war, dass er dich geliebt hat. So wertvoll bist du für Jesus, jeder einzelne von uns. Wenn ich das mal auf die Dreieinigkeit fokussiere, ist das so, dass Gott der Vater sein Liebstes gab. Gott der Sohn gab sein Leben, nicht weniger als sein Leben. Und Gott der Heilige Geist ist bei dir, begleitet dich Tag für Tag, obwohl du ihn mehrfach enttäuscht hast und auch enttäuschen würdest. Ob das theologisch richtig ist, können wir den Heiligen Geist noch überhaupt enttäuschen. Aber wir tun Dinge, die nicht richtig sind. Und trotzdem identifiziert er sich mit dir und geht mit dir. Menschen mögen dich für einen Nobody halten, aber die Bibel sagt, dass für Gott andere Maßstäbe da sind. Die Bibel sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Einzige, was Gott bei dir sieht, woran er interessiert ist, ist deine Herzenshaltung. Und das macht auch viel Hoffnung. Der Herr sieht das Herz an. Auch wenn du noch so oft versagst, für Gott zählt nur dein aufrichtiges Wollen. Er sieht deine Herzenshaltung. Und wenn es aufrichtig ist, deine Herzenshaltung, dann kann er auch etwas mit dir anfangen. Im 1. Korintherbrief ebenfalls sagt Paulus, gerade die Teile des Körpers, die schwach und unbedeutend sind, die sind besonders wichtig. Die Teile, die uns schwach und unbedeutend erscheinen, sind besonders wichtig. Ich habe früher viel Langstreckenlauf gemacht und im Urlaub mir nur den Zeh angeritzt. Und da hat mich der Zeh immer daran erinnert, dass ich ihn brauche. Weil das mit dem Laufen dann nicht mehr so richtig was war. Dinge, an die wir erinnert werden, wenn es nicht mehr richtig klappt, wenn sie nicht mehr funktionieren. Wenn wir diese treuen Nobodies nicht gehabt hätten oder nicht haben, dann gäbe es auch in der christlichen Öffentlichkeit nicht so viele bekannte Gesichter, die du vielleicht von Predigten her kennst, nicht so viele bekannte Pastoren. Dies ist eine etwas größere Gemeinde für deutsche Verhältnisse. Aber dahinter steckt doch mehr als nur ein Pastor. Dann wären auch nicht so viele Bands und Sänger bekannt. Dahinter stecken Menschen. Wer macht sauber in dieser Gemeinde, wenn alle weg sind nach der Gemeinschaft, die wir alle genossen haben? Wer sorgt für den Kaffee? Wer sorgt für das Saubermachen? Claudia und ich sind im Putzteam unserer Gemeinde. Ich weiß, da gibt es alle möglichen Regelungen in Gemeinden, wie das gehandhabt wird mit dem Putzen. Aber wir haben uns bewusst eingetragen, weil es ganz wichtig ist, dass niemand den Eindruck haben muss, es gibt geringwertigere Arbeiten. Wenn die Gemeinde nicht geputzt wäre, das würden wir sehr schnell merken, oder? Wer verteilt die Flyer? Oder wer weist andere darauf hin, wenn wir besondere Veranstaltungen haben? Ganz praktisch. Wenn die Nobodies nicht da wären, würde es auch diesen Gottesdienst nicht geben. Ich habe mal ungefähr geschätzt, dass mindestens 10 Personen, Damaris würde das besser wissen, vielleicht 15 Personen wichtig sind, dass dieser Gottesdienst heute Morgen stattfindet. Nee, ich bin auf 12 gekommen. Also dann sind es bestimmt 15, die ich nicht gesehen habe. Und dann ist auch noch der Gebetskreis vorher, auch der dafür betet, für diesen Gottesdienst. Für manche Menschen im Verborgenen. Ich bin in einer landeskirchlichen Gemeinschaft aufgewachsen. Einige von euch können vielleicht da was mit anfangen. Ich bin dankbar für all das, was ich da gelernt habe im EC und in der Gemeinschaft. Und ich war damals Jugendleiter in dieser Gemeinschaft und hatte dadurch Andachten auch zu geben oder Bibelarbeiten mit der Jugendarbeit. Und eines Tages sagte unser Prediger, Alfons, könntest du nicht mal den Verkündigungsdienst in einem unserer Außenorte übernehmen? Das System der Gemeinschaften, ich glaube, in Württemberg ist das die Stund und ist so, dass es viele Außenorte gibt und einen Hauptort, wo die Gemeinde ist. Und die Außenorte werden dann von dem Prediger bedient und da finden dann Gottesdienste statt oder Bibelstunden. Ja, da habe ich so das Predigen gelernt, ja. Das Predigen gelernt vor 5 älteren Damen. wie sinnvoll das ist, Woche für Woche so eine Stunde so ein System aufrechtzuerhalten mit 5 Personen, das ist was anderes, aber das muss ich ja nicht für Verantwortung haben. Aber ich wurde dann öfter eingeladen. Und es waren immer diese 5 älteren Damen da. Und sie haben mich jedes Mal angestrahlt. Gut, dass ich nicht mehr weiß, wie viele theologische Fehler ich da von mir gegeben habe. Ich wusste es nicht besser und die waren sehr barmherzig mit mir. Wahrscheinlich haben sie in mir, sie waren alle älter und wussten, irgendwann wird der Herr in naher Zukunft sie abberufen. Und sie haben wahrscheinlich in mir die zukünftige Gemeinde gesehen. Aber ich habe eins dadurch gelernt. Diese 5 älteren Damen sind wichtig gewesen. Wie gesagt, ob das sinnvoll ist, das ist nicht meine Verantwortung. Ich bin gebeten worden, dort was zu tun. Und ich habe das immer wieder gemacht. Und dadurch habe ich einfach gelernt, auch mich ein Stück weiter zu verbessern im öffentlichen Sprechen. Das war wichtig, 5 ältere Damen. Sie haben bestimmt auch für die Gemeinschaft als Ganzes gebetet. Dadurch konnte ich eine ganze Menge lernen. Nobodies verherrlichen einen ganz Wichtigen. Das ist wichtig. Und die Frage ist, siehst du dich als so eine Person, so ein Nobody? Vielleicht leidest du sogar darunter. Du denkst, du hättest viel lieber eine ganz andere Rolle, vielleicht eine andere Rolle in der Gemeinde und andere sehen das nicht so. Oder du fragst dich, kann ich hier überhaupt was einbringen in der Gemeinde? Es gibt ja so viele Begabte. Wenn ich daran denke, in unserer Gemeinde, wer da alles Klavier spielt. Aber Claudia und ich sind auch immer mal wieder in Gemeinden, wo es schwierig ist, eine einzige Person zu finden, die Klavier oder Keyboard spielt. Wir haben viele von diesen Leuten. Ja, das ist einfach die Frage der Rolle, die Gott dir gegeben hat, was du einbringen kannst. Für andere Menschen war ich so ein Nobody. Ich komme aus einer Familie mit 8 Kindern. Das ist schon für meine Generation ziemlich ungewöhnlich. Mein Vater war Alleinverdiener. Ja, also wie meine Mutter außer 8 Kindern noch einen anderen Job haben sollte, weiß ich ja auch nicht genau. Ich glaube, die war mindestens voll ausgelastet. Damals hatten Leute noch Viehzeug und alles. Wir wurden als ziemlich asozial angesehen. Das ist mir später klar geworden. Es gab nur eine Familie in unserem Dorf, die noch mehr Kinder hatten, 10. Also wenn du damals schon 8 Kinder hattest, das war schon sehr bedenklich. Wir hatten keine trendy Klamotten. Ich war lang und dürr. Vielleicht hört man das an meiner Sprache. Ich bin in Norddeutschland geboren. Und wenn die Hosen nicht mitkamen mit deiner körperlichen Entwicklung, dann hieß das dort, der hat Hochwasser. Ja, die Hosen wuchsen nicht mit und das war häufig so. Ich hatte noch ein Privileg, ich war der Älteste. Dadurch mussten meine anderen Geschwister meine Klamotten tragen nachher. Das halten die mir bis heute vor. Ja, ich war so lang und dürr. Ich wurde 2-mal verschickt, damit ich mal ein paar Kilos draufnehme. Und wir hatten auch mal vor der Schule ein Angebot, 12 Negerküsse für 1 Mark. Das habe ich sofort in Anspruch genommen. Seitdem habe ich selten Negerküsse mehr gegessen. Und ich habe extra Schlagsahne gegessen, nur damit ich hier ein bisschen drauf kriege. Das war auch ein Fehler. Aber ich wusste es damals nicht anders. Ich habe 2-mal eine Klasse wiederholt. Ich komme aus einer Dorfschule, die in der 1. und 2. Klasse mit 8 Klassen in einem Raum bei einem Lehrer war. Ich Ich glaube, die meisten können sich sowas gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob Pädagogen hier sind, die sich bestimmt fragen, wie hat der Lehrer das hingekriegt? Ja, der muss das ABC den einen beibringen und die anderen standen kurz vor der Entlassung ins Berufsleben. Ab der dritten Klasse war das eine wesentliche Verbesserung. Da waren nur noch 4 Klassen in einem Raum bei einem Lehrer. Und dann ging ich danach, weil mein Vater das unbedingt wollte, aufs Gymnasium. Absolute Überforderung. Aber so lief das damals. Ich war ziemlich schüchtern in der Klasse. Ich saß meistens hinten. Bis ich rauskriegte, wer hinten sitzt, wird öfter gefragt. Da habe ich mich in die erste Reihe gesetzt. Also da war doch eine gewisse Kompetenz doch da, um das zu entdecken. Seitdem wurde ich weniger gefragt. Und ich hoffe, die Pädagogen hier wenden das nicht an, wenn Lehrer dabei sind. Ich war nie in einer angesagten Clique. Wenn du aus einer Familie mit 8 Kindern kommst, nicht die besten Klamotten trägst, ist das sowieso nicht da. Ich war immer nur, wir hatten kein Taschengeld. Das musste ich gefälligst selbst verdienen, wenn ich Geld haben wollte. Und Sport habe ich sehr gerne gemacht, aber ich war immer nur Mittelmaß. Bis ich entdeckte Langstreckenlauf, das ist mein Ding. Aber da war ich dann mehr oder weniger schon rausgewachsen und es gab andere Dinge. Ich habe in meiner Jugend manche schlechte Entscheidungen getroffen. Und daraus bildete sich so ein Teufelskreis. Ich sah mich als Versager und mit jeder weiteren Erfahrung stieg dieses Versagen in mir stärker. Das wurde durch meinen Vater auch noch bestärkt. Ich hatte ganz wenig Selbstvertrauen, aber ich will gar nicht auf meinen Vater schimpfen. Seitdem ich selbst Vater bin, weiß ich, wie schwierig das ist. Und dass niemand perfekt ist in diesem Bereich. Das änderte sich, als wir eine neue Klassenlehrerin bekamen. Sie war Christin und das hatte ich so nach und nach rausbekommen, unsere Englischlehrerin auch. Und plötzlich wurde ich von einem Moment auf den anderen Klassenbester in Englisch. Wir bekamen dann noch, der war kein Christ. Man kann ein guter Lehrer sein und noch kein Christ sein, das ist tatsächlich möglich. Und den hatten wir in Deutsch und Geschichte. Und er hatte die Gabe, uns zu ermutigen. Und er hat mich echt ermutigt. Und so wurde ich auch dort sehr schnell recht gut. Ich bekam eine gute Ausbildung. Das hat Gott gemacht, dass ich gute Vorgesetzte hatte. Und habe gerne als Kaufmann gearbeitet damals. Dann durfte ich studieren, obwohl ich kein Abitur hatte im Ausland. Ich hatte auch kein BAföG und musste mir das Geld hart verdienen. Und ich konnte ein gutes Studium abschließen, bekam viel Verantwortung in meinem Leben. Schade, dass ich Ältester einer. Gott schenkte mir eine wunderbare Frau, wunderbare Kinder und nach dem Tod meiner ersten Frau mit Claudia noch einmal eine fantastische Frau. Jemand, der früher unseren Jugendkreis leitete, vor mir, wenn er mich heute sieht, sagt: Alfons, ich bin immer platt, wenn ich dich sehe, was Gott aus deinem Leben gemacht hat. Aus einem schüchternen Dorfkid, etwas mehr. Ich möchte euch noch was sagen über Albert. Albert war unser früherer Jungscharleiter. Von Beruf, Albert kam aus einem kleinen Dorf. Albert war vom Beruf Zimmermann. Albert war kein großer Intellektueller, hatte bestimmt massenweise handwerkliche Kniffe auf Lager und war bestimmt ein guter Zimmermann. Und Albert war nicht der typische Jugendleiter, Alleskönner, der Gitarre spielt und guter Manager ist und was weiß ich alles. Der Jugendkreis wurde auch immer kleiner unter Ebert. Aber Jugendarbeit war ihm wichtig. Albert hielt die Fahne hoch. So lange, bis Gott jemanden berufen hatte und innerhalb von 3 Jahren wuchs diese Jugendarbeit auf regelmäßig 100 Jugendliche. Albert hat die Fahne hochgehalten. Er war treu. Der verstorbene Evangelist Billy Graham hatte einmal gesagt, die Welt muss noch sehen, was Gott aus dem Leben einer Person machen kann, die sich ihm ganz hingibt. Da kann man drüber nachdenken. Jim Elliot, einer der Missionare, der zu Tode kam in seinem Dienst an den Auka-Indianern, sagte einmal über Missionare als Beschreibung: A bunch of nobodies trying to exalt somebody. Eine Gruppe von Nobodies, die dazu da sind, den Wichtigsten zu verherrlichen. Das sind Missionare oder sind Menschen, die sich für Jesus einsetzen. Wärst du bereit, dich für Jesus einzusetzen, auch wenn du nur wenig siehst? Wenn du ganz wenig siehst? Die Bibel vergleicht die Gemeinde Jesu mit einem Leib. Wir sind die Glieder, aber es gibt nur einen Kopf, Jesus. Bist du bereit, seinen Weg zu gehen? Vielleicht nicht als ein Melanchthon, als ein Luther, sondern, wie manche von uns sagen, als ein Rad im großen Ganzen. Ich möchte dich ermutigen, sei bereit, Gottes Weg mit dir zu gehen. Das ist wichtiger, als dich selbst zu verwirklichen. Zu viele Menschen versuchen, sich zu verwirklichen. Am Ende zählt doch nur, ob Gott mit dir zufrieden war. Claudia sagte schon, wir haben mit Jugend für Christus gearbeitet und weil JFC in über 100 Ländern tätig ist, haben wir alle 3 Jahre eine Konferenz gehabt, wo alle Leiter und Vorstandsvorsitzenden dieser Arbeiten zusammenkommen. Das ist in diesem Jahr auch der Fall in den Niederlanden. Einer der Sprecher bei einer Konferenz, den ich erlebt habe, war, ich möchte ihn John nennen, weil ich versprochen habe, seinen Namen nicht zu nennen. Er wurde, Johns Mutter war eine Weiße, die von einem Schwarzen vergewaltigt wurde. Das hätte auch andersrum sein können. In diesem Fall war das so. Und für die Mutter war das Ganze zu emotional, dass er bei ihr aufwuchs. So wuchs John bei der Mutter auf, also bei der Oma. Und die leibliche Mutter hatte danach weitere Kinder, die waren alle weiß, natürlich. Und er war der einzige Schwarze, er kam dann auch zu Familienzusammenkünften und so weiter immer wieder. Und seine Oma nahm ihn mit zu einer Gemeinde und dort hörte er von Jesus, gab sein Leben Jesus und wuchs im Glauben. Übrigens, meine Oma hat mich ebenfalls zur Gemeinde gebracht. Also Omas, ihr könnt eine wichtige Arbeit tun. Und wenn es ist, für eure Enkel zu beten, das tue ich jeden Tag. Heute ist John der Leiter einer ganz großen Arbeit von Pflegeeltern. Eine der größten Arbeiten in seinem Bundesstaat in den USA. Und er ist Pastor einer Gemeinde von 3000 Mitgliedern. Ein Nobody für viele Menschen. Jemand, der die schlechtesten Voraussetzungen hatte, die man sich vielleicht vorstellen könnte. Vielleicht stellst du dir die Frage, warum ich so offen bin, über die Defizite in meinem Leben zu sprechen. Andere würden die vielleicht verschämt verbergen. Das fiel mir früher auch sehr schwer, darüber zu sprechen, weil Das hätte mein Image angekratzt, das ja sowieso ziemlich schwach war. Und ich bin dankbar, dass das nicht mehr so ist. Ich bin dankbar, dass ich zu mir stehen kann. Und ich bin dankbar, sagen zu können, das war Gottes Weg für mein Leben. Vieles war unwahrscheinlich hart da drin, aber es war Gottes Weg für mein Leben. Gibt es Bereiche, wo du sagst, da kämpfst du echt mit, das kannst du nicht akzeptieren, dass das dein Lebensweg war. Und du fühlst dich geschädigt. Überleg einmal, welche Vorteile sich auch daraus ergeben. Ich kann mit manchen Menschen mitfühlen, was andere sich gar nicht vorstellen können, wie sich manche Menschen in welchen Situationen fühlen. Ich brauche nicht mehr zu scheinen. Jesus muss scheinen. Das ist keine Floskel, aber ich brauche. Wenn ich scheinen will, das kostet unglaublich viel Energie. Das habe ich erfahren. Aber es ist nicht so einfach. Es gibt ein ganz wichtiges emotionales Grundbedürfnis für Menschen, damit das erfüllt sein muss, damit du glücklich werden kannst. Das Gefühl von Geborgenheit. Weißt du, dass du zu Jesus gehörst? Das Wissen, dass dich wirklich jemand liebt. Das wusste ich am Anfang meiner Jugend nicht, sondern erst als ich eine Entscheidung für Jesus getroffen habe und dann wuchs das auch erst langsam. Aber für Jesus bist du wertvoll. Das ist ganz wichtig. Er steht zu dir. Egal, was du getan hast, er steht zu dir. Und letztens, dass du dich felsenfest darauf verlassen kannst, dass du zu dieser Person gehörst. Das ist ganz wichtig. Und das kannst du. Deshalb habe den Mut, Gottes Berufung für dein Leben zu leben. Egal, was vorgefallen ist. Verpasse seinen Weg für dich nicht. Bekannt oder unbekannt, für Gott bist du wertvoll. Und weil du für ihn wertvoll bist, ist egal welchen Dienst du tust, in der Gemeinde oder darüber hinaus, der ist genauso wertvoll. Egal wie viel Anerkennung du vom Menschen dafür bekommst. Die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes stärker, als die Menschen sind. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Warum? Damit er die Weisen zuschande mache. Und was schwach ist vor der Welt, hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist. Und dann gibt Paulus die Antwort, warum das so ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Manche Dinge sind passiert, dass was immer eine Änderung jetzt in deinem Leben ist, dass du Gott dafür danken kannst. Nur Gott hat es verändert. Wie würde dein Leben ohne Gott aussehen? Für Gott bist du wertvoll. Und ich wünsche dir dieses Wissen in der kommenden Woche und darüber hinaus und natürlich an diesem Tag. Amen.